Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Einen schönen guten Abend. Willkommen in der Berggasse 8. Heute haben wir Werner Meierhofer zu Gast. Werner ist ein alter Bekannter von Jürgen und mir. Hier in der Buchhandlung war er schon immer eigentlich gefühlt Kunde. Und so haben wir ihn jetzt jahrelang gekannt und heute lernen wir ihn nochmal so richtig anders kennen. Es war immer schon eigentlich ein recht vertrautes, vertrauensvolles Verhältnis. Werner kam dann, wir haben vorhin gerätselt, wann das eigentlich war. Meiner Erinnerung nach müsste es eigentlich schon jetzt gut 2 Jahre her sein, kam er und hat gesagt, er ist dabei, sich einen Traum zu erfüllen. Leben lang gearbeitet und jetzt würde er gerne ein Buch schreiben. Hat mir dann sogar auch einen Text aus dem Buch gegeben, was ich einen sehr großen Vertrauensbeweis finde, weil das ja doch gerade auch in der Entstehungsphase was ganz Persönliches ist. Und hat dann so ein bisschen nach Verlag gefragt, wie das so ist, wo ich ihm vermutlich gar nicht so richtig gut helfen konnte, weil das immer im Grunde auch eine ganz große Glückssache ist und das Werner jetzt einen Verlag gefunden hat, das Buch fertig hat, das ist toll und das freut uns ganz besonders. Ein Krimi, hattest du mir damals gesagt, so ein bisschen ist es ja fast mehr so ein Thriller geworden, Zeit zu sterben. Jetzt ist es aber erstmal Zeit zu lesen. Werner, schön, dass du da bei uns bist. Herzlichen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank euch allen auch fürs Kommen und Zuhören. Und jetzt erzähl uns doch von deinem Buch.
Vielen Dank für die einleitenden Worte und auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Anwesenden. Bevor ich euch nun mein Buch vorstelle, möchte ich mich aber nochmals ganz herzlich beim Team der Buchhandlung Löwenherz bedanken, denn wie erwähnt komme ich bereits seit vielen Jahren hierher, weil ich mich hier wohlfühle und immer gut beraten wurde. Danke für euren Enthusiasmus und für diesen Ort, an dem man in die Welt der Bücher eintauchen kann und den ihr mit so viel Liebe gestaltet habt. Nicht nur hier, sondern auch im Internet auf eurer Homepage. Vielen Dank. Es ist mir daher eine besondere Freude, mein Buch gerade auch hier präsentieren zu dürfen. Mit Johannesnacht, Zeit zu sterben, wollte ich eine spannende Unterhaltung schaffen und emotional berühren. Ob mir das gelungen ist, könnt ihr später selbst beurteilen. Vielleicht wecken die ausgewählten Leseproben ja euer Interesse und ihr wollt am Ende noch mehr erfahren. Fragen sind auf jeden Fall willkommen und ihr werdet auch später die Gelegenheit dazu haben. Hört man mich auch ganz hinten? Okay, passt, danke. Doch wie kam es überhaupt zu diesem Buch? Das ist eine lange Geschichte. Die erste Phase meines Schreibens setzte bereits kurz nach der Matura ein, ist also schon etwas länger her. Wie die Hauptfigur meines Buches, Markus, habe ich erst später realisiert, dass ich mich zu Männern hingezogen fühle. Und Gedichte sollten mir dabei helfen, diese für mich damals verwirrenden Gefühle zu verarbeiten. Es war also eine Art Selbsttherapie. Doch dann kam eine Schaffungspause und ich widmete mich dem Berufsleben. Einige der Anwesenden haben mich dabei ja auch über viele Jahre begleitet. Insgesamt war ich über 30 Jahre im Bankenbereich tätig und habe dabei jede Menge Freundschaften geknüpft und auch jede Menge Menschen kennengelernt, was für das Schreiben eines Buches ja durchaus vorteilhaft sein kann. Alles hat seine Zeit. Wenn man beim Schreiben versucht, Gefühle mit Worten auszudrücken, so versucht man das beim Tanzen mit Bewegung. Mit meinem Partner Hannes habe ich auch an gleichgeschlechtlichen sogenannten Equality-Tanzturnieren teilgenommen. Diese haben uns bis nach Deutschland geführt und bis England und Skandinavien. Ein toller Lebensabschnitt, den ich nicht missen möchte, aber das Training 5 bis 7 Mal die Woche und die Reisen waren auch sehr anstrengend und zeitintensiv. Dann führten Veränderungen im Büro, gesundheitliche Probleme und wie bei allen Corona zu diesem Buch. Das Cover hat übrigens mein Partner Hannes entworfen, mit dem ich mich seit nunmehr 34 Jahren in einer glücklichen Beziehung befinde. Danke nicht nur dafür, sondern auch dafür, dass du immer für mich da bist. Als ich dann im September 2023 begonnen habe, das Manuskript nach und nach an insgesamt 12 Verlage zu schicken, waren meine Zweifel groß. Ist es gut genug? Ist es zu trivial? Ist es lang genug? Und so weiter. Die meisten antworten gar nicht darauf. Was aber durchaus in Ordnung ist, denn sie kündigen das bereits auf ihrer Homepage an. Wenn Sie binnen 6 Monaten nichts von uns gehört haben, können Sie davon ausgehen, dass Ihr Buch nicht in unser Programm passt. Das ist eine der gängigen Formulierungen. Von Rückfragen ersuchen wir Sie, Abstand zu nehmen. Laut der Krimi-Autorin Antje Zimmermann, die inzwischen Bestseller-Autorin ist, benötigt ein angehender Autor neben Begabung und Fantasie vor allem eins: Resilienz. Das bedeutet Durchhaltewillen und Frustrationstoleranz. Das kann ich nur bestätigen. Und trotzdem setzt man sich hin und schreibt, weil man gar nicht anders kann. Zumindest geht es mir so. Ein langwieriger Prozess also. Man sitzt da, wartet wochenlang, monatelang auf eine Antwort. Man geht durch Himmel und Hölle und schließlich bin ich beim Himmelstürmer Verlag gelandet. Dass die Zusammenarbeit mit einem deutschen Verlag aber auch ihre sprachlichen Hindernisse hat, das zeigte sich bereits bei der Durchsicht des ersten Entwurfes. Wer kennt nicht so gängige Klischees wie Marille und Aprikose, Kipferl und Hörnchen, Matura und Abitur? Aber dass es im nord- und süddeutschen Sprachraum für ein und dasselbe Wort, nämlich der oder das Polster, gleich 2 unterschiedliche Artikel gibt, das war mir neu. Aber auch diese Hürde wurde gelöst und der Verlag entschied sich für eine Veröffentlichung. Daher nun zum Inhalt des Buches. Erste Liebe, verworrene Gefühle. Und dann verschwindet auch noch seine Ex-Freundin. Das Leben des 18-jährigen Markus wird gehörig auf den Kopf gestellt, als er Lukas, den neuen Fußballer aus Wien, kennenlernt. Wie sieht es tatsächlich mit seiner Sexualität aus? Was empfindet er für Lukas? Und kann es so etwas wie eine gemeinsame Zukunft für die beiden geben? Fragen, denen er sich stellen muss, doch nicht nur diesen. Nach dem Fund einer Leiche bringen die Ermittlungen die dörfliche Idylle gewaltig ins Wanken. Major Rieder vom Landeskriminalamt und seine Kollegin leisten ganze Arbeit. Geheimnisse kommen zum Vorschein, die bis in Markus' Familie hineinreichen. Seine Aussagen sind für die Polizei unglaubwürdig. Denn aus Angst verschweigt Markus sein Alibi und gerät selbst unter Verdacht. Doch auch der Mörder wird auf ihn aufmerksam. Stellt er eine Bedrohung dar? Was verbirgt er? Und was hat Markus tatsächlich gesehen? Und Markus? Da ist dieses unscheinbare Detail, an das er sich plötzlich wieder erinnert. Er weiß jetzt, wer der Täter ist, aber da ist es schon zu spät. Er sitzt in der Falle und für den Ermittler, der selbst mit Problemen aus seiner Vergangenheit zu kämpfen hat, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Im ersten, relativ kurzen Kapitel wird Markus verhört. Man weiß noch nicht, was geschehen ist, denn die eigentliche Handlung beginnt erst mit dem zweiten Kapitel am Wochenende davor. Sollte jemand das Buch bereits gelesen haben oder das noch tun, nicht irritiert sein, ich werde einzelne Absätze und Passagen überspringen. Schweigen ist auch keine Lösung. Er blickte sich um. Eine der Neonröhren flackerte. Vor 10 Minuten hatten sie ihn allein zurückgelassen. Kahle, schmucklose Wände ohne Fenster. Es gab kein Tageslicht. Nur ein großer Spiegel befand sich auf der Lenkseite. Unruhig rutschte Markus auf dem Stuhl herum und sah auf die Uhr. Er saß in der Klemme. Seit letztem Wochenende war sein Leben aus dem Gleichgewicht geraten und er wusste nicht, wie er das Ganze unbeschadet überstehen sollte. Der Sessel war unbequem, der Tisch vor ihm abgenutzt. Um sich abzulenken, spielte er mit dem Gedanken, sein Handy hervorzukramen, doch er ließ es bleiben, war zu nervös. Als die Tür erneut aufging, trat der Typ, dem er bereits alles erzählt hatte, in Begleitung einer Frau in den Raum. Sie war mittleren Alters, ihr blassbraunes Haar zurückgekämmt und zu einem offenen Zopf gebunden. Das Auftreten guter Bulle, böser Bulle hatte anscheinend ausgedient und war einer moderneren Variante gewichen. Was wollten Sie denn noch von ihm hören? Beide nahmen ihm gegenüber Platz, genauso wie er es aus unzähligen Fernsehkrimis herkannte. Der Mann legte seine Notizen vor sich ab, die Frau betätigte den Knopf des Aufnahmegerätes. Mein Name ist Carola Jung, Mordkommission. Das hier ist leider erforderlich. Markus Prankl, 18 Jahre alt, Schüler, ist das korrekt? Fragte sie mit sachlicher Stimme. Ihr Blick verständnisvoll. Sie könnte seine Mutter sein. Trotzdem würde er dem Gesagten nichts hinzufügen und schon gar nicht erzählen, was sich wirklich abgespielt hatte. Am Samstag davor holt Markus seinen Freund Jonas von zu Hause ab. Gemeinsam fahren sie in das Times Square. Dort treffen sie die restliche Clique. Das Times Square ist eine Mischung aus Pub und Beisel mit einem Billardtisch und 2 Dartautomaten. Nichts Besonderes, aber immerhin das Beste im Umkreis von vielen Kilometern, so wie Markus es im Buch selbst beschreibt. Kurz vor Mitternacht fahren sie dann weiter in die Disco. Wie immer war die hintere Tür unversperrt. Und selbst wenn es nicht so gewesen wäre, hätte er gewusst, wo der Schlüssel versteckt war. In der Waschküche roch es nach frischer Wäsche. Er durchquerte sie zielstrebig, fasste nach dem Handlauf, der nach oben führte, nahm ungeduldig 2 Stufen auf einmal. Außer seinen eigenen Schritten und dem Knarren der Dielen drang kein anderes Geräusch an seine Ohren. Stille. Vom Zimmer, welchem er sich näherte, fiel ein schmaler Streifen Licht auf den Gang. Ansonsten deutete nichts auf die Anwesenheit einer weiteren Person hin. Drucke mit alten Ansichten von Burgen und Schlössern der Umgebung säumten seinen Weg. Ohne hinzusehen, hätte er sie der Reihe nach aufzählen können. Rechts die Rosenburg, Schloss Weitra. Und Stift Altenburg. Links die Ruinen Dürnstein und Ackstein, gefolgt von einem Spiegel. Er kannte sie alle, von Ausflügen mit den Eltern, aber diesen Ort besuchte er bereits länger, als seine eigene Erinnerung zurückreichte. Samstagabend, Punkt 8, stand er bei seinem Freund Jonas auf der Matte, so wie jedes Wochenende. Selbst dessen Verhältnis mit Sissi hatte nichts daran geändert. Diese Zeit gehörte ihnen. Zur Erklärung, Jonas Freundin Sissi arbeitet im elterlichen Gasthof und tritt daher erst später in Erscheinung. Solange sie dieselbe Schule besuchten, hatten sie jeden Tag zusammen verbracht, hatte sich ihre Verbundenheit noch inniger angefühlt. Vor mittlerweile fast 4 Jahren galt es jedoch, voneinander unabhängige Entscheidungen zu treffen. Markus wechselte nur auf die andere Seite der Donau, besuchte die Handelsakademie, die mit dem Bus in etwas mehr als einer halben Stunde zu erreichen war. Jonas dagegen verschlug es weiter weg. Für die HTL nahm er ein Internat in Kauf. Eine Woche lang getrennte Tagesabläufe, dennoch waren sie beste Freunde geblieben. Jonas lag der Länge nach auf dem Bett und rührte sich nicht. Die Augen geschlossen, bisher hatte er keine Notiz von seiner Anwesenheit genommen. Vielleicht war er eingeschlafen? Eine Gelegenheit, ihn zu überrumpeln? Kurz überlegte Markus, sich mit einer Kitzelattacke auf ihn zu stürzen. Doch dann erinnerte er sich an das eine Mal, als er das versucht hatte. Nur um wenig später mit "Aufhören, aufhören, du hast gewonnen" klein beizugeben. Und er unterließ es. Von ihnen war Jonas eindeutig der Stärkere. Bei einem Gerangel, auch wenn es nichts Ernstes war, würde immer er den Kürzeren ziehen. Von unter der Woche erzählte Jonas immer weniger. Er konnte zwar keine unmittelbare Veränderung feststellen, doch mit einem Mal hatte Markus das Gefühl, dass sie sich fremd wurden. "Hi, Bro." Jonas hatte die Augen aufgeschlagen. Von unten blickte er zu ihm. Markus hatte fast vergessen, wie eindringlich sein Blick manchmal sein konnte. Zumindest die Begrüßung war dieselbe. Genauso wie das Durcheinander, das hier herrschte. Um es mathematisch auszudrücken, eine Konstante, auf die man sich verlassen konnte. Markus ließ sich auf einen Polster fallen, streckte Jonas die Hand zu einem High Five entgegen, sie tauschten ein paar belanglose Bemerkungen und das gewohnte Einvernehmen war wiederhergestellt. "Modern Warfare oder Mortal Kombat?" fragte Markus. Jonas griff nach der Konsole und schleuderte ihm eine Packung Knabbergebäck entgegen. "Warfare als Team, damit du nicht wieder abstinkst und dich später besaufen musst." Dabei breitete sich auf seinem Gesicht wie immer dieses Lächeln aus, das besagte: "Widersprich mir nicht. Du weißt genau, dass ich recht habe." Während das Programm startete, landeten bereits die ersten Brösel auf dem Bettzeug, was sich bei Chips ohnehin kaum vermeiden ließ. Jonas Problem in der kommenden Nacht, wenn er sie überhaupt hier verbringen sollte. Doch das war im Augenblick unwichtig. Die Mission hatte bereits begonnen. Keine Zeit für irgendwelche Ablenkungen. Welcome to the Task Force. Durchladen und Feuer frei. Nachdem der Auftrag ihres Commanders erledigt war, sie sich ausgetobt und den Rest der Snacks vernichtet hatten, brachen sie auf, ohne zuvor etwas von der Unordnung zu beseitigen. Sein Führerschein und das Auto, das er von den Eltern bekommen hatte, machten Markus automatisch zum Fahrer. Jonas Prüfung fand in den Ferien statt. Danach würde er genügend Gelegenheit haben, sich zu revanchieren. Und dieser langersehnte Sommer, er war fast schon da. Es dauerte nicht mehr lang. Man merkte es daran, dass sich die Dämmerung erst jetzt, als sie hinauf nach Obermarkt fuhren, über die Hügel legte. Bergauf, bergab, nach links, nach rechts. Gerade Strecken gab es hier kaum. Hinter der nächsten Kurve, so wusste er, lichtete sich der Wald. Erstreckte sich die Aussicht über die Kuppen des Mostviertels bis hinein zu den gezackten Felsen der Ennstaler Alpen und des Toten Gebirges. Abendrot, Gutwetterboot. Der wolkenlose Himmel im Westen bedeutete also für morgen keine Änderung der vorsommerlichen Hitze. Angeregt vom vorangegangenen Spiel jagte Markus über die Landstraße und bremste erst unmittelbar vor dem Ortsschild. Nicht oft, aber manchmal überkam es ihn einfach. Jonas warf ihm einen vielsagenden Blick zu, schüttelte den Kopf, sagte jedoch kein Wort. An ihrem Ziel, dem Times Square, versammelten sich nach und nach die üblichen Verdächtigen. Georg, der gelernte Tischler, der jetzt Schichtdienst schob, weil er dabei mehr verdiente. Claudia und Lisa, die beide in Thomas verknallt waren. Sowie die Zwillinge Paul und Udo, die ihre Namen angeblich Paul McCartney und Udo Lindenberg verdankten und die wiederum Gefallen an Claudia und Lisa fanden. Im Umkreis von vielen Kilometern die beste Zerstreuung, die in dieser Gegend geboten wurde, bis ihre Stammdisco öffnete. Darts klappte heute überhaupt nicht. Dafür hatte Markus beim Billard mehr Glück. Der Kö lag gut in der Hand. Die Kugeln rollten wie von selbst über die Fläche und versanken eine nach der anderen in den dafür vorgesehenen Löchern. Udo fluchte. Schon wieder ein Spiel verloren. Bei ihnen in Untermarkt gab es nicht einmal das. 84 Einwohner, Teil einer Marktgemeinde, tiefstes Waldviertel. Der Name allein schon sprach für sich. Viel Wald, sonst nichts. Dort, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagten. Ein paar tausend Quadratkilometer, kaum etwas anderes als Bäume. Wer würde in dieser Gegend schon bleiben wollen? Manchmal beneidete er Jonas für seine Entscheidung wegzugehen. Er wollte auch fort aus dieser Enge, hatte sich immer auf die Urlaube am Meer gefreut. Aber gleichzeitig konnte er sich gar nicht vorstellen, an einem anderen Ort zu leben. Denn trotz allem war es sein Zuhause. Personen und Handlung von Johannisnacht sind frei erfunden. Nichts hat sich so zugetragen, wie es hier beschrieben wird. Sicherlich sind einige autobiografische Erlebnisse oder Charakterzüge mir bekannter Personen oder von mir selbst mit eingeflossen. Aber wenn, dann immer in abgeänderter Form. Das Waldviertel habe ich ausgewählt, weil ich ganz in der Nähe davon aufgewachsen bin und weil ich glaube, dass es vom Charakter der Landschaft gut zur Handlung des Buches passt. Entlegen, dünn besiedelt, vielleicht etwas mystisch, Wiesen, Felder, Hügel, Wälder, viel Natur. Der ideale Ort, um dort aufzuwachsen. Gleichzeitig liegt es an den Rändern, aber auch nah an manchen Ballungsräumen. Vom fiktiven Untermarkt, das im südlichen Waldviertel liegt, sollte man mit dem Auto Wien zum Beispiel in etwas mehr als einer Stunde erreichen, Linz in circa einer Stunde und St. Pölten auch in etwas mehr als einer halben Stunde. Da ist also der Unterschied zwischen Stadt und Land, zwischen Markus und Lukas, zwischen dem, was Markus in seinem Kopf für richtig und was er für falsch hält. Bisher ist er wohlbehütet aufgewachsen, wohlbehütet und unbekümmert. Nun steht er auf der Schwelle zum Erwachsenwerden und er muss feststellen, dass es keine klaren Grenzen, keine klaren Trennlinien und keine klaren Antworten gibt. Menschen verändern sich oder sie sind nicht das, wofür er sie bisher gehalten hat. Einmal werden Schmetterlinge in seinem Bauch flattern, kurze Zeit später wird ihm speiübel sein. Doch davon weiß er samstagabends noch nichts. Der Sound hatte sich in der Zwischenzeit komplett geändert. Markus mochte das Dröhnen der Boxen und tanzte gern in ihrer Nähe. Wenn die Vibrationen der Lautsprecher in seinem Körper nachbebten, die Membran die Luft in Schwingung versetzte, wandelte er sie in Energie und Bewegung um. Dann erwachte etwas in ihm. Dann lebte er auf. Herzschlag und Rhythmus passten sich der Musik an, er trieb dahin und blendete den Rest aus. Flying high, high up to the sky. Das bedeutete Saturday Night Feeling für ihn. Sich verausgaben und alles rundherum vergessen. Bis das Shirt bitschnass an der Haut klebte, ihn der Durst überkam und er zur Bar musste, weil er dringend Flüssigkeit brauchte. Na, heute als Chauffeur unterwegs? Während das Wasser die ausgetrocknete Kehle hinunterfloss, sah er aus dem Augenwinkel Lukas freches Grinsen. Beides war erfrischend. Lust auf eine Kippe? Markus wusste genau, welche Art er damit meinte. Vor ein paar Wochen hatte er ihn noch nicht einmal gekannt, den Neuling aus der Stadt, der erst seit kurzem hier wohnte. Talentierter Nachwuchsfußballer, Draufgänger, passte zur Position des Stürmers, die er innehatte. Damals auf dem Pfingstfest in St. Martin hatte reger Betrieb geherrscht, auch vor den Toiletten. Markus fühlte sich in der Enge eines Klowagens ohnehin unbehaglich und der Druck auf seine Blase, den er kaum mehr zurückhalten konnte, hatte ihn bewogen, einen Platz hinter den Büschen aufzusuchen. Ging schneller und kostete zudem keine 50 Cent. Erleichtert schloss er den Reißverschluss, drehte sich um und wollte sich auf den Rückweg machen, als das Aufklimmen einer Zigarette ihn innehalten ließ. Ein verirrtes Glühwürmchen in dunkler Nacht. Das hatte ihm gerade noch gefehlt. Bei der Menge Alkohol, die an diesem Abend schon geflossen war, brauchte es nicht unbedingt einen Grund für eine Stänkerei. Und dass er sich allein im Finstern befand, stimmte ihn keinesfalls zuversichtlich. Markus versuchte, das aufkeimende Gefühl von Nervosität und Unbehagen zu unterdrücken, keine Anzeichen erkennen zu lassen. Er behielt sein Tempo bei, vermied es, sich weiter umzublicken, bemühte sich, gelassen und unauffällig zu bleiben. Doch dafür war es längst zu spät. Auch mal ziehen? Deutlich hörbar wurde süßlicher Qualm ausgestoßen und kitzelte in seiner Nase. Der andere war näher als geglaubt. Vielleicht 2-3 Meter entfernt, schwer abzuschätzen in der Dunkelheit. Danke, bin nur Gelegenheitsraucher. Er hoffte, die Sache damit überstanden zu haben, aber das Angebot wurde nachgebessert. Mensch, entspann dich, ist guter Stoff. Markus zögerte, er rauchte nur selten. Es rentierte sich nicht einmal für eine eigene Packung, deren Reste am Ende doch nur trocken und kratzig schmeckten. Wenn ihm danach war, dann schnorrte er sich eine Kippe und gekifft hatte er zuletzt vor Ewigkeiten. Ein leichtes Prickeln breitete sich an seinem Gaumen aus. Wahrscheinlich hatte der Unbekannte ihn längst durchschaut. Langsam gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit, machten Umrisse einer Person aus, groß und athletisch. Aber Schatten konnten auch täuschen. Die Hand mit dem Joint reckte sich ihm entgegen und besiegelte die Einladung endgültig. Markus nahm ihn, machte erst einen vorsichtigen Zug, bevor er einen weiteren mit deutlich mehr Enthusiasmus nahm und es angenehm kribbelte. Geiles Zeug, danke. No problem, die Meute da drinnen hält man auf Dauer sowieso nicht aus und allein macht's auch keinen Spaß. Markus mochte die lockere Art seines Gegenübers. Seine Ausstrahlung hatte etwas Beruhigendes und mit fortschreitender Dauer des Gespräches erwiderte er immer öfter dessen selbstsicheres Grinsen, was vielleicht auch am Gras liegen konnte. Nachdem die Glut erloschen war, verabschiedeten sie sich, gingen getrennter Wege zurück, jeder zu seinen Leuten. Ein kurzer Blick, dann war Lukas in der Menge verschwunden, ohne dass sie Nummern getauscht oder eine Wiederholung geplant hätten. Seither waren sie einander nicht mehr begegnet. Und das neuerliche Angebot klang durchaus verlockend. Muss sowieso raus, weil ich ein neues Oberteil brauche. Demonstrativ hob Markus die Arme, zupfte am nassen Stoff, der an ihm klebte. Aber rauchen? Heute? Ich weiß nicht. Während er den Kofferraum öffnete, das Shirt hochzog, spürte er, noch bevor sein Kopf darunter verschwand, Lukas Blick. Ideale Vorbereitung für einen Wetshirt-Contest. Markus verspürte eine gewisse Verlegenheit und reagierte nicht. Magst du eine Runde fahren? Mir wäre lieber, wenn ich mir den Joint nicht unbedingt hier auf dem Parkplatz reinziehen muss. Okay, wohin willst du? Du bist der Einheimische, ich kenne mich nicht aus. Überrasch mich einfach. Markus musste nur kurz überlegen. Er kannte den idealen Ort. Während sie angeregt plauderten, steuerte er den Wagen zielsicher durch die Nacht, bis sie in eine kleine Forststraße einbogen. Unter den dichten Baumkronen war es fast völlig dunkel. Die Steigung nahm zu, er schaltete in einen niedrigeren Gang und wurde langsamer. Trotzdem glaubte er fast aufzusitzen, als sie am Rand einer Lichtung den inzwischen schmalen und wenig befahrenen Weg verließen. Holpernd überwand er einen kleinen Graben und die darauffolgende Unebenheit. Alles gut gegangen. Hinter einem Stapel geschichteter Holzscheite stellte er den Motor ab, machte das Licht aus. Mond und Sterne übernahmen an seiner Stadt. Lukas staunte. Wow, nicht zu viel versprochen. Bis auf das Zirpen der Grillen und vereinzeltes Rauschen in den Wipfeln war es still. In der Ferne unter ihnen reihte sich Dorf an Dorf der Donau entlang, aufgefädelt wie an einer Lichterkette. Der Strom selbst schimmerte silbern im Mondschein. Ohne auf ihn zu warten, war Lukas bereits den Hang nach unten gelaufen, hatte sich in die Wiese gesetzt und zündete sich den Pott an. Der Platz schien ihm zu gefallen. Markus folgte ihm. Bisher war er nur mit Anna hier gewesen, hatte mit ihr herumgemacht, sich in sie verliebt und in der Folge die glücklichsten Wochen seines Lebens verbracht. Aber dann hatte sie plötzlich Schluss gemacht und den Kontakt abgebrochen. Warum? Das wusste er bis heute nicht. Sie wich ihm aus. Und das war in so einem kleinen Dorf gar nicht einmal so leicht. Als Autor beschäftigt man sich häufig mit dem WWW. Damit ist nicht nur das World Wide Web gemeint, sondern die Frage, was wäre, wenn? Schließlich hat man Einfluss auf das, wenn auch fiktive, Schicksal seiner Protagonisten. In manchen Phasen schreibt man mehr, in anderen weniger. Und wenn man täglich am Buch schreibt, bekommt man eine gewisse Routine. Ich nenne das im Flow sein. Das ist wie eine Welle, die sich ständig aufbaut, wie Schwingungen, die immer intensiver werden. Ideen und einzelne Sätze kommen in so einer Phase ganz von alleine. In meinem Fall am häufigsten beim Spazierengehen oder kurz vor dem Einschlafen. Dann ist es ratsam, immer etwas zum Schreiben parat zu haben, denn bestimmte Formulierungen können schon nach wenigen Minuten wieder vergessen sein. Überlegungen zur Handlung merkt man sich da schon eher. Schwieriger als die Ideenfindung selbst ist es herauszufinden, was ist eine gute Idee und welche lohnt es sich weiter zu verfolgen. Auslösender Gedanke zu diesem Buch war, was passiert, wenn man bei einem heimlichen Date an einem abgeschiedenen Ort erwischt wird oder aus dem Verborgenen heraus etwas beobachtet. Alles andere ist im Nachhinein darum herum entstanden. Doch selbst mit einem zurechtgelegten Grundgerüst ist nicht immer alles voraussehbar. Plötzlich ist da dieses Gefühl, dieser Gedanke, so muss es sein und nicht anders. Man setzt sich hin und ändert bereits Geschriebenes wieder um. Und damit auch Schicksale. Das ist mir vor allem an einer Stelle passiert, auf die ich leider nicht näher eingehen kann, ohne mein eigenes Buch zu spoilern. Und ich will ja niemanden die Spannung rauben. Daher weiter mit den Ereignissen im nächtlichen Wald. In allen nur erdenklichen Farben glitzerte der Nachthimmel, während sie Seite an Seite im Gras hockten. Es hatte keiner großen Überredungskunst bedurft, bis die Zigarette zwischen ihnen hin und her wechselte. Dicht aufeinanderfolgend stieß Lukas weiße Ringe in die Luft, die langsam emporstiegen, eine Wolke bildeten und sich in einer eigenständigen Galaxie verflüchtigten. Das Dope stieg Markus zu Kopf. Er bewunderte, wie Raum und Zeit ineinander verflossen. Lust auf was Neues? Klar, immer. Wenn du dich traust, dann bringe ich dir bei, wie man einen Shot gibt. Bin dabei. Okay, du weißt, was ein Shot ist? Lukas schmunzelte. Nee. Bereits angeheitert kicherte auch Markus. Nur vom Lokal an der Bar. Hilft Stoff zu sparen. Stell's dir wie Recycling vor. Ich nehme einen Zug und gebe ihn dann an dich weiter. Markus schaute ihn verständnislos an. Wenn ich mich zu dir beuge und den Rauch ausatme, brauchst du nichts anderes zu tun, als ihn einzusaugen. Am besten ich zeig's dir. Probier's einfach aus. Nein, er hatte das System keineswegs kapiert, aber egal. Lukas war in Ordnung und er vertraute ihm. Alles happy, alles gut. Zuerst spürte er die Nähe von Lukas' Arm, der ihn am Oberschenkel berührte. Sein Gesicht vor seinem. Dann nahm er die kleine Wolke in sich auf, und es fühlte sich herrlich an. Lukas grinste. Gleich nochmal, jetzt schließ die Augen. Bereitwillig folgte Markus der Anweisung, öffnete den Mund und wartete. Seine Lungenflügel hoben und senkten sich, registrierten, dass die Nachtluft kühler geworden war. Und noch bevor er etwas anderes wahrnahm, spürte er die fremden Lippen auf den seinen. Der Qualm war noch intensiver. Er schlug die Augen auf und sah in die glänzenden Pupillen seines Gegenübers. Grünblau, wie der abgrundtiefe Ozean. Lukas wich zurück. Aber Markus hatte die Begierde bereits ausgemacht. In Lukas Iris braute sich ein Sturm zusammen, der die Kraft hatte, alles mitzureißen. Ein Orkan, dem nichts in Markus standhalten würde. Lukas näherte sich ein weiteres Mal. Hatte keinen neuen Zug genommen. Einfach so legten sich seine Lippen auf die von Markus, um zu bleiben. Himmel und Hölle brachen über ihn herein. Die feinen Härchen in seinem Nacken richteten sich auf, um Gefahr anzuzeigen, doch ihre Warnung kam zu spät. Die Hand an seiner Schulter besänftigte sie, strich jeden Widerstand beiseite, noch bevor er etwas dagegen unternehmen konnte. Selbst sein Kopf sagte ihm, nicht denken, tun. Kraftlos und ohne jede Gegenwehr sank Markus zu Boden. Das Gewicht von Lukas auf sich schnürte ihm die Luft ab, und dennoch war es mehr als alles andere unbeschreiblich. Allmählich wich die Starre von ihm. Ertasteten seine Fingerspitzen weiche Haut und feste Muskeln. Er hatte noch nie die Zunge eines Jungen geschmeckt, geschweige denn, dass seine Hand jemals im Bund einer Boxershort verschwunden wäre, die nicht die seine war. Was passierte hier mit ihm? Wie in Zeitlupe glitt sein Shirt nach oben. Spürte er den warmen Hauch von Lukas auf seinem Körper. Ihm stockte der Atem. Dieses Verlangen, diese Leidenschaft. Sie war nicht mit dem vergleichbar, was er bei Anna empfunden hatte, was er je empfunden hatte. All seine Sinne schienen nur noch Lukas wahrzunehmen. Markus schwindelte vom Dop und vor Erregung. Verlor er jetzt endgültig den Verstand? Erneut loderte ein Nicht-Denken auf. Er fasste ihn ein Schaudern, weil die Hand auf seinem Bauch Zentimeter für Zentimeter nach unten wanderte, bis der Daumen seine Leiste streifte. Keuchend schloss er die Augen. Nichts trennte sie voneinander, und Markus wollte nur eins, dass Lukas nicht aufhörte. Er drängte sich an ihn. Ihre Bewegungen wurden ungestümer, doch mit einem Mal hielt Lukas inne. Zwei Lichter brachen aus dem nächtlichen Wald, durchdrangen die Dunkelheit, und ihre Zweisamkeit wurde abrupt beendet. Die Scheinwerfer kamen direkt auf sie zu und erleuchteten bereits den oberen Teil der Wiese. Lukas drückte ihn zu Boden, presste die Hand auf seinen Mund und starrte ihn an. Das Lächeln in seinem Gesicht war verschwunden. Wer zum Henker kreuzte um diese Zeit hier auf? Hatte sie jemand verfolgt? Lukas ihn nicht nur wortwörtlich aufs Kreuz gelegt? Der Wagen hielt, eine Tür wurde geöffnet und wie Tiere, die Gefahr witterten, duckten sie sich und hatten nur einen Wunsch, unentdeckt zu bleiben. Lukas schien genauso überrascht zu sein. Noch lag die Nacht schützend über ihnen, doch das konnte sich bald ändern. Es war Mitte Juni. Der Himmel würde sich frühlichten. Dagegen konnten sie nichts ausrichten. Inmitten der freien Fläche war es ihnen unmöglich, sich zu bewegen, ohne ihr Versteck und ihre Anwesenheit preiszugeben. Eine leichte Brise strich durch die Halme. Jegliche Unbefangenheit war verflogen. Trotz der Abgeschiedenheit und obwohl sie annehmen konnten, allein zu sein, flüsterten die Neuankömmlinge. Kein Wort war zu verstehen, aber wer kam hier schon zum Reden her? Das wusste Markus aus eigener Erfahrung. Dann wurde es ruhig und noch ehe er imstande war, einen klaren Gedanken zu fassen, kamen die beiden die Wiese herunter. Scheiße, musste er so kommen. Wieso musste ausgerechnet ihm das passieren? Wahrscheinlich kannte er die zwei sogar. Markus hielt den Atem an. Um wenigstens irgendeine Art von Kommunikation aufrechtzuerhalten, drückte er Lukas Hand. Keine Reaktion. Nicht einmal ein Zucken. Was der jetzt bloß dachte. Vermutlich bereute er im Moment nichts mehr als diesen Ausflug. Denn der Vorschlag für diesen vermeintlich sicheren Ort, der ging ja eindeutig auf Markus' Konto. Nur mal ein paar Meter trennten sie von den anderen. Jetzt hatten sie angehalten. Kein Lüftchen rührte sich, kein Ton war zu hören. Der Himmel war wolkenlos. Die Sterne begannen langsam zu verblassen. Markus wusste, dass sie aufgeflogen waren. Was mich an diesem Buch gereizt hat. Markus ist 18. In diesem Alter scheint alles möglich. Die Welt steht ihm offen und er möchte sie verändern. Doch es ist auch eine Zeit der Unsicherheit, geprägt davon, sich selbst zu finden. Selbst wenn sich seit meiner Jugend viel geändert hat, denke ich, dass ein Coming-out für die meisten auch heute noch sehr belastend ist. Wir hatten damals zum Recherchieren die Zeitschrift Bravo, die einmal in der Woche erschienen ist, und die Kolumne von Dr. Sommer. Heute setzt man sich an den PC oder das iPad oder was auch immer. Man tippt ein, wie weiß man, ob man schwul ist, und erhält binnen von Sekunden eine Vielzahl an Ergebnissen. Bei meiner Recherche waren das ca. 1.035.000. Aber wenn man an diesem Punkt angelangt ist, dann hat man ohnehin bereits eine Menge Zweifel hinter sich. Und da ist auch noch Lukas, der aufstrebende Fußballer. Diese Sportart ist sowieso ein Kapitel für sich. Weltweit sind über 1 Million Profifußballer tätig. Davon aktuell mit Stand Anfang 2024 7 geoutet. Laut Statistik müssten es Tausende sein. Allein in den deutschen Ligen 80 bis 120. Gut, über Statistik und Zahlen kann man diskutieren, aber mehr als die 7 werden es schon sein. Betrachtet man aber die Ereignisse in den Stadien, dann kann ich nur zu gut verstehen, warum es nicht mehr sind. Das war auch mit ein Grund, warum auch Lukas nur bei einem fiktiven Fußballverein spielt. Zum Titel des Buches, Johannisnacht. Die Johannisnacht ist die Nacht vom 23. auf den 24. Juni und bezieht sich auf Johannes den Täufer. Am 24. Juni wird dessen Geburtsfest gefeiert, was kein Zufall ist. Es ist genau ein halbes Jahr vor Weihnachten. Die Kirche wollte damit die heidnischen Feste der Winter- und Sommersonnenwende verdrängen. Wie man an Berchtenläufen und Sonnenfeuern sieht, ist ihr das bis heute nicht ganz gelungen. Kelten und Germanen glaubten außerdem, dass in diesen Nächten die Grenze zwischen den Welten hauchdünn sei, dass Hexen, Dämonen und Geister ihr Unwesen treiben, um die Menschen zu verführen. Erzählt wird die Handlung des Buches hauptsächlich aus der Sicht von zwei Personen. Da ist einmal der ermittelnde Kommissar Harald Rieder, da ist einmal Markus, den wir bereits kennengelernt haben, und andererseits der ermittelnde Kommissar Harald Rieder. Obwohl Kommissare gibt es eigentlich nur in Deutschland, nicht in Österreich. Bevor wir nun zum Ende kommen, möchte ich euch diesen noch in einer kurzen Leseprobe vorstellen. Major Rieder ist Mitte 40. Er ist geschieden, hat zwei erwachsene Kinder und ein latentes Alkoholproblem. Ein typischer Wochenbeginn. Die Berichte stapelten sich, der Kaffee stand heiß mit einem kleinen Schuss Milch bereit. Er nahm einen Schluck, dann noch einen, wartete, bis sich das Aroma und ein wohlig warmes Gefühl entfaltete. Wenigstens kam der Anruf erst jetzt. Er hasste es, wenn das Tagesgeschäft noch vor der ersten Dosis Koffein über ihn hereinbrach, und das konnte er nur schwer verbergen. Die tadelnden Blicke seiner Kollegin, wenn sie vorwurfsvoll zu ihm schielte, nutzten da auch nicht viel. Er merkte es ja selbst. Aber abgesehen von solchen Kleinigkeiten arbeiteten sie anstandslos zusammen. Er vertraute Carola und sie ihm. Das hatten sie gelernt, über die Jahre und all die üblen Fälle hinweg. Heute blieb ihnen das erspart. Er machte sich ein paar Notizen und legte den Hörer auf. Außendienst war angesagt, mit all seiner Abwechslung und seinen Unannehmlichkeiten. Carola musste später noch die Kinder abholen, daher brach er alleine auf. Man wusste nie, wie lange so etwas dauern konnte. Am rechten Streifen der Autobahn reihte sich ein LKW an den nächsten. Er konnte sich an die Zeit erinnern, als hier bei fast gleichem Verkehrsaufkommen nur zwei anstelle von drei Spuren zur Verfügung standen, und war froh, dass dem nicht mehr so war. Suchte eine Lücke, setzte den Blinker und nahm die Ausfahrt. In einer langgezogenen Kurve führte sie hinunter zum Kreisverkehr, der ihn aufnahm, seine Geschwindigkeit reduzierte und auf der gegenüberliegenden Seite wieder ausspuckte. Er fuhr weiter Richtung Norden, an der Stadt vorbei, über die Donau. Erst als er abbog und dem Wegweiser in Richtung Zwettl und der tschechischen Grenze folgte, der breite Strom im Rückspiegel verschwand, wurde der Verkehr weniger. Ab hier folgte die Straße den geschlungenen Windungen eines Baches. Beständig ging es aufwärts. Halme, Blätter, Büsche, Bäume, jede Menge Bäume. Und dazwischen vereinzelt Häuser. Manche davon verlassen. Für einen Städter wie ihn stellte diese Fülle an Grün eine regelrechte Überreizung dar. Vielleicht hätte er die Landschaft genossen. Wüsste er nicht, wohin sein Weg ihn letztlich führen sollte. Am vereinbarten Treffpunkt einer Kreuzung, 100 Meter nach dem Ortsschild von Weitenau, erwartete ihn der hiesige Postenkommandant. Sein Auto parkte direkt am Straßenrand. Prankl selbst ging daneben unruhig auf und ab. Schon auf den ersten Blick sah man, dass ihm die Sache zu schaffen machte. Mord gehörte schließlich nicht zum Alltag in so einer kleinen Gemeinde. Um nicht mehr zu verraten, enden die Leseproben hier. Dieses Buch zu schreiben war ein interessanter Lernprozess, bei dem man sich mit Menschen, Geschehnissen und sich selbst auseinandersetzt. Man recherchiert im Internet, zum Beispiel über medizinische Fachbegriffe, Drogen und deren Wirkung oder, wenn man sich so wie ich nicht damit auskennt, wie die österreichische Fußballliga aufgebaut ist. Einzelne Charaktere hätten vielleicht mehr herausgearbeitet werden können, aber ich habe bewusst darauf verzichtet, um dem Buch ein gewisses Tempo zu verleihen. Ob mir das gelungen ist, könnt ihr ja später selbst beurteilen.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.